Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Lauschis, Amorelie ist ja die Adresse, wenn es um eine entspannte und neugierige Erkundung von allem geht, was Freude bereitet.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch. Mit dem Code COUCH20 bekommt ihr 20% auf alles bei Amorelie. Nur eine kleine Ausnahme, bereits reduzierte Artikel, Gutscheine sind davon ausgenommen. Aber hey, es bleibt noch eine Menge Auswahl. Ich finde es auch perfekt, weil man mit Amorelie mal in Ruhe stöbern und neue Sachen entdecken kann, die einem vielleicht noch nicht so begegnet sind.
Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid und Lust bekommen habt, Amorelie mal auszuprobieren, einfach den Code COUCH20 auf amorelie.de eingeben und euer neues Lieblingstoy entdecken.
Den Link und alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken, ihr Lieben.
Werbung Ende.
Hey, 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 frohes neues Jahr, gut gerutscht.
Hi.
Hi.
Hi, Leonie. Ja, gut gerutscht.
Ist ungewohnt, oder?
Ist ungewohnt. Ich finde es immer nur krass, dass jetzt schon 2025 ist.
Ja, aber ich freue mich drauf. Hast du schon astrologisch reingehört, was sich bei dir tut?
Ich habe bei Astrogeflüster reingehört, natürlich.
Ja.
Ich bin gespannt, ob die Prognose für mein Sternzeichen Skorpion aufgeht. Es klingt ja nach einem sehr interessanten Jahr.
Ja, ich habe ein gutes Jahr vor mir.
Das ist ein gutes Jahr.
Schütze- und Fische-Placements eigentlich ganz gut, aber ich bin positiv, euphorisch, energetisch. Huhu.
Ich bin zumindest mal nicht komplett negativ gestimmt. Ich finde, das ist schon eine Verbesserung im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, die durchaus von sehr viel Arbeit und Stress geprägt waren. Aber ich bin generell, ich habe wieder so einen Anflug, auch schon zum Jahresende, ein bisschen einen Anflug an Optimismus wieder verspürt.
Same, ich auch. Aber weißt du, woher ich weiß, dass definitiv viele Probleme kommen?
Aus dem Internet.
Von den Männern.
Das wäre meine zweite Vermutung gewesen. Oh.
Na, ich habe nämlich wirklich jetzt länger wieder mit meinen Mädels auch ein bisschen Zeit gehabt und eher mit den Single Girls auch. Und da ist schon so eine Frustration da. Und ich verstehe es. Ich kann mich noch so gut erinnern. Und deswegen finde ich es ja so spannend, dass sich dieser No-Dating-Trend gerade so durchschlägt.
Mhm.
Durchs Internet. Wir haben es damals Männerfasten genannt.
Ja, ist lustig. Die Folge ist schon 3 Jahre, 4 Jahre? 4 Jahre? 3 Jahre?
4 Jahre.
Ja, schon lange her.
Weil es war Corona, Lockdown war.
Und es war damals so, boah,
ja, da war's 3
kann
Jahre.
Man nicht daten, soll man nicht daten.
Aber es hat damals gut getan. Also
ja.
Ich muss sagen, also die bewusste Entscheidung, auf keine Dates zu gehen, keinen Kontakt mit Männern zu haben, also keine Dating-Apps, keinen Kontakt mit Männern, kein Geschreibe mit Männern, wirklich the bare minimum an Kommunikation mit dem anderen Geschlecht. Also es hat bei mir, war es ja so, mit meinen Freunden natürlich, mein männlich
Also keine romantische Kommunikation mit.
Ja, auch kein Flirten.
Mhm.
Auch kein, weißt du, so mal cute irgendwo hin und her texten. Weil man hat ja irgendwie so seine, nenne ich mal WhatsApp-Karteileichen, die sich ab und zu, die Geister der Vergangenheit, die sich da auftun. Aber das hat echt, das hat ein anderes Mindset, als wenn es einfach passiert.
Ja.
Weil ich glaube, das war für mich auch der wichtige Step, den ich damals für mich selber.
Ja, du warst ja sehr gefangen in einer komischen Spirale, die irgendwie so ein bisschen destruktiv war und irgendwie es war irgendwie eine Unglückseligkeit nach der anderen.
Ja.
Es hat die sehr unrund gemacht irgendwie.
Ja, wenn ich es Revue passieren lasse, ich finde, du hast das gut gesagt mit dieses war eine destruktive Spirale. Ich glaube, ich habe halt versucht, über jeden Mann, der mir unter Anführungszeichen mein Herzchen gebrochen hat, also es war jetzt nicht jeder der härteste Liebeskummer, aber es war immer so ein
Mini-Heartbreak.
Mini-Heartbreak von irgendwie schlechten Dates, Gspusi, whatever, habe ich versucht, mit dem Nächsten zu kompensieren und habe mir irgendwie da keine Pause gegönnt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, aber ich will ja eine Beziehung. Und ich glaube, dieser, wie soll ich das ausdrücken, dieser
aus dem Hamsterradl muss
genau,
man raus.
Genau, danke, Sina, das bringt
es auf ist, den Punkt. Ich finde, es ist wie bei vielen Dingen im Leben, wenn man anfängt aufzuhören, tun sie irgendwie ganz neue Dinge auf.
Ja, oder die Sina nimmt dann das Handy weg und fängt an, mit dem Ex-Gespusi zu schreiben.
Naja, das war ein bisschen anders.
Mm-mm.
Aber ich glaube,
es war nämlich nach 40 Tagen Fasten.
Aber es war noch kein Ex-Gespusi de facto, oder?
Doch, doch.
Du hast gesagt, schreib irgendwas. War das der mir GIFs geschickt hat?
Ja, er hat mir zum Geburtstag gratuliert.
Ah.
Es war ja nach 40 Tagen Fasten.
wollte ja nicht, dass da wieder was losgeht. Eigentlich wollte ich nur irgendwelche frechen Dinge schreiben,
ja,
die du dich nicht getraut hättest, vermutlich. Ich glaube, ich habe irgendwie auch einfach nicht nur random Emojis und GIFs geschickt. Es war ziemlich random.
Wir waren
auf Fort dann. Es war dein Geburtstag.
Ja, aber wir waren nicht fort, wir waren bei mir im Wohnzimmer.
Wir waren bei dir, ja.
Wir waren im Lockdown-Geburtstag.
Es war ziemlich.
Es war ein trauriger Geburtstag. Es war 2018.
Es war draußen irgendeine Demo, kann ich mich erinnern. Ja, und es sind irgendwie Hubschrauber geflogen. Und wir waren irgendwie eine Handvoll sehr weniger Leute, die super brav waren und super getestet. Aber wir waren trotzdem, oh Gott, die Hubschrauber, sie sehen uns.
Und du hast dieses Lied von der Bloodhound Gang ihm geschickt, das GIF. Dieses
Foxtrot Uniform. Ja, ja, voll.
Johnny.
Ja, das passt doch. Das war doch, ja? Ich meine, hat er es nicht durch die Blume, hat er es nicht gecheckt?
Er hat es gecheckt. Ja, aber damit war mein Fasten halt leider wieder auch gebrochen.
Oh.
Das war im Übrigen der.
Ich wollte aber eigentlich eher sagen, dass ich würde ihm eigentlich Fuck you signalisieren. Ich habe nicht gewusst, dass einfach nur das Fuck steht.
Das ist leider in die Hose gegangen, Sina. Aber dafür haben wir ihm ein ganzes Kapitel in unserem Buch gewidmet.
Du. Ich nicht.
Du hast es kommentiert.
Ich habe es kommentiert.
Ja, es ist das Fuckboy.
Ich glaube, es war gut, dass du dir danach mal so Auszeit genommen hast. Da ist echt viel passiert. Das war teilweise so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, jeder und jede kennt irgendwie diese Phase, wenn man Freunde und Freundinnen hat und die so ganz eng getaktet Dating-Erfahrungen haben oder Beziehungen, aber eher so Dating-Erfahrungen und dann weiß man teilweise gar nicht mehr, von welchem Mann oder von welcher Frau sie sprechen. Und dann bin ich so, ah, der, okay. Jetzt ist es wieder bei dem, okay. Ich habe da gerade ein paar Girls in meinem Freundeskreis, wo ich mir oft nicht ganz sicher bin, von wem sie reden.
Ich frage dann immer, soll ich das Flipchart auspacken?
Ja, weil man kommt da selber gar nicht mehr mit. Und findest du nicht auch, dass die Leute sich dann oft echt in so eine Spirale reinreden? Und man hat das Gefühl, sie wollen sich selber diese Situation erklären und es ist gar nicht mehr wichtig, ob du mitkommst oder nicht.
Ja, ich glaube, dass es ganz oft, wenn wir über andere Menschen und unsere Beziehungskonstrukte reden, nicht um, dass wir den Rat von jemand anderem wollen, sondern dass wir es einfach mal ausgesprochen haben wollen für unsere eigenen Ohren.
Was ja auch okay ist, dass man einfach mal manchmal zuhört, das ist auch wichtig, glaube ich, dass man nicht immer einen Rat auch parat hält als Freundin, weil es ist auch super nervig, wenn man sie einfach mal ausholen möchte.
Ja.
Und die andere Person ist ständig, aber du weißt, du solltest, du musst. Da, da, da.
Ich habe mit meinen Freundinnen die Regel, dass wir klar deklarieren, wann wir einen Rat wollen. Also bis dahin sagt auch keiner was.
Mhm.
Und ich finde das eigentlich ganz angenehm, aber ich bin auch drauf gekommen, dass diese Abwärtsspirale von Dating halt eigentlich zu so einer extremen Frustration führt. Und deswegen verstehe ich auch jeden, der sagt so, dass er dieses No-Dating-Trend mitmacht und halt wirklich das jetzt kappt mal. Und ich meine, oft wird es jetzt in den Medien dargestellt, dass das Frauen machen, um halt, weil Männer unter Anführungszeichen zur gewaltvollen Beziehung, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einer Partnerschaft stirbst, ist relativ hoch, vor allem in Österreich. Aber ich denke mal halt, es hat auch viel damit zu tun, dass einfach die Frustration ist schon so mental auslaugend. Ich glaube, da gibt es dieses Dating-Burnout.
Mhm, ich glaube, es ist ein bisschen ein digitales Erschöpfungsthema.
Voll.
Weil eben viel von diesem Dating ja digital passiert.
Ja.
Es ist ja eigentlich auch interessant, weil man sieht sie ja ganz oft gar nicht so in der Häufigkeit oder in der Frequenz, dass es auch den Heartbreak so rechtfertigen würde. Ich glaube, wenn man vor 20 Jahren gesagt hätte, mein Herz ist gebrochen von jemandem, den ich zweimal gesehen hätte. Ich glaube, das wäre damals gar nicht so nachvollziehbar gewesen, weil man jetzt viel mehr die Möglichkeit hat, da Illusionen zu nähern und Vorstellungen zu nähern in einem, weil man da ständig irgendwie so ein bisschen die Bits zusammenkratzt irgendwie und auch das bisschen an Kommunikation, das mit dem passiert oder den dann über Social Media halt irgendwie anschaut.
Ich wollte gerade sagen, die Social-Media-Kanäle zum Beispiel, das war auch etwas, was ich in meiner Dating-Phase, wo ich dann gesund gedatet habe, würde ich jetzt mal sagen, was ich auch gemacht habe, ist niemals Instagram auszutauschen, sondern eigentlich die Kommunikation nur darauf zu beschränken, wann man sich trifft, nicht zu viel hinher zu schreiben, zwar schon abzuchecken, ob man auf der gleichen Ebene ist, also ein bisschen so Smalltalk auf jeden Fall, weil man muss ja irgendwie spüren, ob der Vibe passt. Aber eben nicht zu viel
damit sich diese Idealisierung nicht stattfindet. Ja. Zum Beispiel, wenn du nämlich auf dem Instagram-Kanal siehst, ach, der ist dauernd in der Natur und du wünschst dir eigentlich mehr in der Natur zu sein, dann befeuert es dein kleines Gehirn und sagt, denkt sich so, mit dem könnte ich das alles erleben.
Ja, oder wer ist diese Person, die da mit ihm auf dem Foto ist?
Ja gut, da spricht die kleine Eifersucht-Sina.
Ja, ich finde, man stellt sich dann halt immer diverse Dinge vor. Oder es ist irgendwie, ja, ich habe jetzt einen Online-Artikel geschrieben, ich weiß gar nicht, ob er schon online ist, aber ich habe ihn da geschrieben vor einiger Zeit, vor Weihnachten noch, zum Thema Überkommunikation und habe da ein Interview mit einer Psychologin geführt, mit der Dr. Laura Stoiber, die auch mit mir in die Schule gegangen ist, kenne ich schon sehr lange und die ist super. Und sie hat mir auch, also ich kann das Interview dann eh verlinken, wenn es rauskommt, vielleicht haue ich es dann nur in die Shownotes, sie hat das auch bestätigt, nämlich da haben wir auch über den Kontext in Liebesbeziehungen gesprochen. Und sie hat dann so auch interessant gefunden, sie hat da auch viele Menschen in der Praxis, die sie wirklich auch in der Kommunikation, auch in der Partnerschaft, halt massiv überfordert fühlen. Und ich glaube, man darf echt nicht vergessen, es gibt ein zu viel an Kommunikation. Es gibt wirklich den Punkt, wo es nicht mehr besser wird, sondern schlechter.
Ich glaube, das habe ich in der Partnerschaft. Ich überkommuniziere.
Ja.
Aber ich bin auch jemand, das muss ich sagen, ich glaube, ich tendiere dazu, mich zu übererklären.
Ja.
Aus einem Schuldgefühl heraus immer. Ja. Aber ich glaube, da habt ihr beide vollkommen recht oder habt ihr gut analysiert im gemeinsamen Interview, dass diese Überkommunikation echt einen Turning Point nach unten hat und eigentlich dann nicht mehr förderlich ist, sondern eigentlich kontraproduktiv. Und ich habe mir das als Neujahrsvorsatz genommen.
Sehr gut.
Weniger zu overthinken und mehr.
Und auch nicht zu oversharen.
Ja, obwohl bei mir ist es oft eher dieses, ich versuche es dann zu erklären, warum so und so und so. Und ich lasse das jetzt einfach mal.
Ja, ich glaube, es ist eh klar. Ich meine, ihr kennt euch jetzt ja auch schon eine Zeit.
Ja.
Irgendwie ist es ja dann eh. Oder? Ja, ich habe das auch lange gemacht. Ich glaube, es ist dann auch mit den Jahren, es ist definitiv besser geworden. Ich habe das jetzt auch angefangen, also eh schon länger auch, dass man wirklich nimmer jeden Scheiß breit diskutiert, sondern irgendwann auch mal aufhört. Ich habe nämlich auch gemerkt, und das hat mir die Psychologin auch bestätigt, dass es auch, also Probleme, die eigentlich keine Probleme waren, befeuern kann, weil die eben ständig eine Plattform kriegen. Und ich glaube, das trifft wirklich in Beziehungen zu, das trifft im Arbeitsleben massiv zu und es trifft definitiv auch gerade in der Kennenlernphase zu. Also wenn man da wirklich immer too much, too soon, es ist einfach zart und ich glaube auch dieses ganze, ich bin überhaupt extrem kritisch geworden, was verschiedene Kommunikationskanäle auch betrifft, weil ich glaube, es ist auch nicht immer optimal, wenn man ständig, man ist eh so viel im Außen, noch mehr im Außen ist. Es fragmentiert einfach die Aufmerksamkeit nur viel mehr und deswegen glaube ich, es ist echt gut, wenn man sich mal diese Zeit nimmt, wieder mal bei sich anzukommen und vielleicht auch das neue Jahr so ein bisschen als Anlass vielleicht auch hernimmt, diese Verhaltensmuster oder die Art und Weisen, wie man Medien auch genutzt hat, also auch Social Networks, wirklich mal zu hinterfragen, vielleicht einmal echt zur Pause einzulegen.
Vollkommen. Also ich glaube halt auch, dass diese No-Dating-Sache aus dieser App-Frustration auch kommt, weil am Ende des Tages, wie war es auf Tinder, Bumble, Hinge und Co., wie sie alle heißen, es war so, man hat ein paar gute Matches vielleicht gehabt, von diesen paar guten Matches, die man interessant gefunden hat, nämlich wirklich interessant, hat vielleicht einer sich ordentlich zurückgemeldet und da war es dann vielleicht nach ein, zwei Dates auch over. Und ich glaube, das ist halt irgendwo, wenn du halt schon mit 5 Menschen sozusagen auf die Art kommunizierst oder nicht kommunizierst, du schreibst vielleicht etwas bei, ich weiß nicht, wie aktuell die ganzen Apps funktionieren, aber damals, wie ich noch Apps hatte, war es halt so, dass man als Frau bei Bumble zuerst schreiben musste, bei Hinge konnten beide zuerst schreiben und man hat irgendwie immer so Brotkrümel an Kommunikation bekommen, aber die wurden dann auch sofort wieder weggenommen, weil du hast als Frau geschrieben, denkst, dann kamen so 2 Sätze zurück und dann wollte man ein bisschen weiterreden und das wurde aufgehört zu kommunizieren und man wurde geghostet. Für nichts und wieder nichts. Ich habe ja nach einer Woche, wenn mir niemand diese zurückgeschrieben hat, habe ich ja die Konversationen und die Matches gelöscht. Aber ich habe halt jetzt gemerkt, wenn ich mit meinen Freundinnen quatsch, dass halt oft diese über die 2 Dates kommt oft nicht hinaus. Mhm. Und auch wenn man schon echt selektiv handelt auf den Apps, es ist so schwierig, da trotzdem irgendwie jemanden zu finden, der gleich tickt und der für sich vielleicht Mühe gibt, trotz allem. Und auch wenn sich dann jemand mal sozusagen auf ein Date begibt, ist es irgendwie so, man hat, haben sie halt berichtet, sie haben irgendwie so das Gefühl, dass es halt nicht weitergeht, weil irgendwie, es kann ja noch was Besseres hinten nachkommen. Mhm. Und es wird schnell aufgegeben. Mhm. So, ah, es matcht ja nicht. So im Real Life. Und ich denke mir oft von meinem Empfinden her ist es, ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Apps etwas in mir ausgelöst haben, wie ich habe Menschen nicht mehr als Menschen wahrgenommen, mhm. sondern es war eine Checkliste. Er muss das.
Es ist ja auch nicht möglich, denn die Person innerhalb der kurzen Zeit, wo man das Profil sieht,
zu erfassen.
Ja. Es ist einfach nicht möglich. Ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen mehr irgendwie verstehen. Ich meine, jetzt leben wir schon so lange in einer unglaublich digitalisierten, fast maximal digitalisierten Welt, dass diese Dinge vielleicht also ein bisschen mehr Videospielcharakter haben. Das ist a game.
Ja.
Und es ist, glaube ich, die Frage, was nehme ich mir da raus, was versuche ich damit zu machen, was mache ich damit und nicht, was macht es mit mir, sondern wirklich aktiv auch zu nutzen. Und ich finde es auch interessant, weil ich kann mich noch erinnern, wie wir den Podcast gestartet haben, war es durchaus eher so, dass die Mädels zugeballert worden sind mit Nachrichten von Männern, also gerade auf Tinder jetzt, weil das war ja allang irgendwie so die einzige Alternative für die Gen Y und so. Also das war, ja, so, ich sag mal, in unserem, es war halt für uns war jetzt Parship nur nicht relevant.
Ja.
Und
wir sind Millennials.
Wir sind Gen Y.
Millennials.
Wir sind Gen Y?
Millennials.
Nein, wir sind keine Millennials.
Doch. Wir sind Millennials. Also wirklich? Ich bin ein Millennial.
Wir sind bis 90? Nein, eben noch. Hä? Ja? Immer doch 86 bis irgendwas.
Millennials.
Bis 86, oder? Sind die Millennials? Ich glaube, diese Definition ist nicht so.
Ich schaue dir jetzt trotzdem nach.
Ich glaube, sie ist auch nicht wissenschaftlich. Ich finde es auch interessant, wenn man mit einem Generationsforscher ein Interview gehabt und dann auch noch mit einem Psychologen und er hat gesagt, Generationsforscher, das ist irgendwie alles so Blödsinn. Und man dachte, ja, irgendwie stimmt's.
Also anscheinend ist, welche Generation ist, Generation Y ist Millennial.
Ist Millennial?
Ja, und aha. Ist von 1980 bis 96.
Mhm.
Oder 86 bis 96, steht zwei verschiedene.
Aber ja, es ist irgendwie, finde ich, so gewesen, dass man halt wahnsinnig viele Nachrichten von Männern gekriegt hat und irgendwie hat diese Entwicklung der Männer hat sich auch so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Sie haben irgendwie auch keinen Bock mehr zu schreiben. Ich glaube, die sind einfach auch überfordert.
Ja, ich glaube irgendwo, dass es halt, man darf halt auch nicht vergessen, dass diese Apps ja nicht gebaut werden dafür, dass man schnell weggeht.
Nein, eben nicht. Dass man das perfekte Match findet, ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache.
Ja, ich meine, es gibt eine App, die sich ja damit rühmt, dass sie anders ist, aber das, sage ich jetzt mal, kann auch anders sein. Und alles, wo man gratis Apps nutzen kann, verwenden sie deine Daten.
Mhm.
Und ich meine, die Daten, die man da abgibt, sind ja trotzdem. Also du schreibst ja extremst viele private Informationen, nämlich wirklich private Informationen, auf einer App, die du kostenlos in den meisten Fällen nutzt. Und diese Daten dürfen sie nutzen.
Spooky.
Und das muss einem bewusst sein. Und das, glaube ich, vergessen ganz viele im Spaß der Euphorie, das ist, was die Apps betrifft. Aber ich glaube halt, wann hat Tinder begonnen? Ich war in meinen 20ern, das war circa 23.
Ich glaube, ich habe es mal mit 2014 runtergeladen.
Ja, bei mir 2013 herum. Also ein Jahr
davor. Über 10 Jahre, Wahnsinn.
Ja, über 10 Jahre, ich wollte gerade sagen. Und ich glaube, es ist normal. Alles, was irgendwie ein bisschen. Es kommt und geht, glaube ich. Und ich glaube, jetzt dieser Trend ist einfach auch aus der Frustration generell von dieser Überkonsumierung von Medien. Ich glaube auch das Gefühl, dass ganz viele haben in meinem Umfeld, nutzen zum Beispiel Instagram gar nicht mehr so sehr, versuchen auch, also ich meine, ich habe ja selber auch zum Beispiel TikTok eine Zeit lang gelöscht gehabt. Einfach, ich glaube, das ist ganz oft auch mit dieser, dass es jetzt schon so viel gibt. Und ich glaube, die Apps da zu löschen, ist, glaube ich, ein guter Weg. An sich finde ich, die Richtung, in die es gehen sollte, ganz cool, Menschen wieder in Real Life kennenzulernen.
Ja.
Wir kriegen ja auch super viele Nachrichten auf.
Auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna.
Wo und wann man Leute kennenlernen kann im Real Life. Und ich glaube, das ist halt relativ schwierig geworden, weil ich habe mir schon aufgefallen, wenn ich durch die Stadt spaziere, dass die Verbindung mit anderen Menschen schon sehr durchbrochen wird, wenn jeder auf seinen Bildschirm schaut.
Sehr, maximal. Ich glaube, man ist überhaupt nicht aufnahmefähig erstens mal. Es fällt dir ja gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, das hübsche Mädel oder der hübsche Typ in der U-Bahn auf, wenn du ständig aufs Handy schaust.
Ja.
Ja, es ist, also ich denke mal, es ist irgendwie, wir sind jetzt in einem, also wir zwei sind jetzt einmal in einem Alter, wo man diese Dinge, die sehr lange Standard, normal waren irgendwie, die halt jeder gemacht und genutzt hat, wo man das ein bisschen hinterfragt. Einfach auch vielleicht aus einer
Ich glaube, es hat Zeit heraus.
Zunehmenden Langeweile. Ich bin gelangweilt von diesen Dingen mittlerweile.
Ja, ich weiß nicht, dadurch, dass ich ja doch erst circa noch nicht einmal ein Jahr in einer Beziehung bin und es davor schon genutzt habe. Bei mir war nicht, dass ich gelangweilt war, ich war frustriert. Mhm. Ich war einfach frustriert von, wie man mit Menschen umgeht. Mhm. Und wie Menschen sich auch auf Apps und Co. verkaufen, im Sinne von, ich habe ja da, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, 2-3 Monate davor, mit jemandem eine intensivere Bekanntschaft gehabt. Und wo mir das sehr verkauft wurde, als er findet mich so toll und es so klassisches Lovebombing eigentlich, wenn ich das rückblickend betrachte. Mhm. Aber wir haben in der Folge mit der Stefanie Stahl auch darüber geredet, wie unterscheidet man denn Lovebombing vom wirklichen Interesse? Und sie hat damals gesagt, da gibt es keinen richtigen Unterschied, weil natürlich ist das Appreciaten von jemandem anderen, also dass man so ein bisschen so den Hof macht, um es ganz jetzt altdeutsch zu sagen, für diejenigen, die man Denglisch so sehr hassen. Aber wenn man jemanden den Hof macht, kann halt auch Lovebombing sein. Gleichzeitig kann es eben auch einfach wirkliche Zuneigung, auf richtige Zuneigung hinauslaufen. Und ich finde, das ist halt dann so frustrierend, weil man immer wieder wirklich in so Mini-Circles das durchlebt. Und ich glaube, durch diese Dating-Apps erlebst du schneller, weil du bist frustriert von der Geschichte, die du gerade erlebt hast. Denkst, mach jetzt alles mal wieder runter oder geh halt wieder mal rein, match da ein bisschen. Ah, und auf einmal kriegst du wieder so ein bisschen einen Ego-Push und denkst so, der ist ja doch ganz süß. Und das geht ja, das ganze Spiel von vorne
das
los.
Das wollte ich nämlich vorher auch noch sagen. Ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, dass Online-Dating irgendwie auch dieselben Dinge auslöst in einem wie Online-Shopping oder
Fast-Food.
Alles, was fast ist. Mhm. Einfach dieses mega schnelle Dopamin im Hirn.
Ja.
Und gerade dieses Likes sammeln. Also wer jetzt vielleicht nicht auf Instagram so mega aktiv ist, aber es hat halt einen ähnlichen Effekt.
Oder Snapchat, da gibt es ja diese Flammen, ja, die du sammelst. Und dass das man seine Flammen echt nicht verliert.
Ja, und das hat dann nichts mit der Partnersuche im Endeffekt zu tun. Es sind einfach nur schnelle Kicks fürs Ego. Ja. Und ja, also ich kann mich schon erinnern, ich war effektiv gelangweilt von ersten Dates. Ich habe es wirklich mega, mega nervig gefunden. Es waren immer, ich habe es eh schon mal erzählt, öfter wahrscheinlich auch, dass ich das Date mit dem Andi ursprünglich ja absagen wollte. Mir dachte, jetzt sitze ich da wieder dort. Jetzt rede ich da schon wieder dieselben Fragen. Wir reden wieder, was machst du so? Mhm. Ja, dieses und jenes. Und ich war echt schon so, oh Gott, bitte. Wenn ich mir das wirklich heute vorstellen würde, dass ich das heute nochmal machen müsste, keine Ahnung. Aber
wahrscheinlich würdest du den No-Dating-Trend mitmachen.
Ich würde den No-Dating-Trend definitiv mitmachen. Mhm. Aber vielleicht wäre ich auch wieder ein bisschen in einer anderen Stimmung, wenn ich es müsste, weil ich jetzt eben auch schon so die Familienplanung ein bisschen, sage ich mal, das ist jetzt schon liegt hinter mir. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt wieder, Gott bewahre, auf der Suche sein müsste, würde ich vielleicht mich ganz anders auch verhalten am Dating-Markt.
Ja.
Im Dating-Pool.
Es ist doch, glaube ich, ein Unterschied.
Ich würde das Spiel irgendwie anders spielen. Ich würde es vielleicht da gar nicht so sehr an mich ranlassen. Keine Ahnung. Aber es ist, wenn man irgendwie auch das Gefühl hat, dass es wirklich, dass jedes Date, das irgendwie, auch wenn es komplett irrelevant war für einen, man sich denkt, okay, es war ein netter Abend, aber das ist irgendwie nichts. Wenn man das Gefühl hat, dass man das auch irgendwie so mitnimmt und einen traurig zurücklässt, würde ich wirklich echt mal 3, 4, 5 Monate die Finger vom Daten lassen. Mhm. Ich glaube, es löst schon in den Leuten echt viel Stress und Druck, sich zu präsentieren, Perfektionswahn, Vorstellungen. Mhm. Auch das Einlassen auf den Neuen ist echt anstrengend. Also ich glaube, man muss sich diese Zeit einfach selber nehmen und es kommen nicht bessere Beziehungen schneller daher, nur weil man ganz extrem danach sucht. Eigentlich sogar eher weniger.
Ich finde das so gut, dass du das sagst, weil das ist das, was ich mir oft denke, weil was ist die Erwartungshaltung? Ich meine, klar, man muss sozusagen viele Frösche küssen, um seinen Prinzen zu finden, wenn man das so...
Oh, wir haben einige geküsst, Leonie.
Ja, wir waren im Teich unterwegs. Wir sagen es, wie es ist, wir waren im Teich unterwegs.
Wir haben auf jeder Seerose
ein Fröschlein
gehabt.
Nein, aber ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass man ja also auch für sich selber irgendwie schauen muss, dass das alles im Flow ist für einen und nicht aus einem so starken Need heraus entsteht. Und ich muss schon ehrlich sein, dass ich sehr dankbar bin eigentlich dafür, dass ich meinen Freund nicht online kennengelernt habe, sondern halt in real life. Weil ich mich wirklich nicht darauf konzentriert habe, welche Checkliste er erfüllt, sondern ich habe einfach in meinem Leben noch nicht so gelacht mit jemandem. Es war einfach, wie ab dem Moment, wo wir miteinander geredet haben, habe ich durchgehend nur noch mehr gelacht. Und ich habe richtig gemerkt, es macht mich einfach glücklich, mit diesem Menschen gerade zu sein. Und es hat auch für mich gar nicht die Erwartungshaltung gehabt, ich will den jetzt kennenlernen für mehr, sondern ich wollte einfach gerne mit dem Zeit verbringen, weil der einfach cool war für mich in dem Moment. Und dann habe ich halt eben gefragt, ob er für mich kocht. Und dann war ja unser richtiges erstes Date eigentlich bei ihm zu Hause, wo ich ja jedem immer sage, macht das nicht. Und wir haben auch keinen einzigen Smalltalk geführt.
Ja.
Wir haben eigentlich sofort so eine total Ebene gehabt, als ob wir uns schon ewig kennen und einfach super nett geplaudert. Und für mich stand ganz lange nicht diese, was muss der andere erfüllen, damit das passt. Und das muss ich schon sagen, war beim Dating schon viel mehr Thema, Online-Dating. Der muss so und so aussehen, der muss so und so auf den Fotos. Das war sehr viel mit, wie jemand sein muss und wenig nach Gefühl, wie es mir geht mit dem. Ja.
Ja, es ist halt schon, ich glaube, es ist schon so natürlich, wenn man das jetzt so präsentiert kriegt, gerade beim Online-Dating, dass man natürlich halt wahnsinnig auf das Äußere auch schaut. Und auf das andere kann man ja gar nicht so viel schauen, weil man die Leute erst kennenlernen muss.
Ja.
Aber es stimmt bestimmt, dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr viel geringer wird durchs Online-Dating. Also auch die Toleranz, wenn jetzt jemand was Falsches unter Anführungszeichen einmal sagt oder das falsch bei einem selber ankommt, dass man den dann eher wieder abschießt, weil man das Gefühl hat, ist doch Red Flags.
Ja.
Und ich glaube, ich habe es eh auch schon mal gesagt in einer der letzten Folgen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen da wieder lernen, negativere Gefühle auszuhalten.
Ja.
Weil daran krankt die Gesellschaft, glaube ich, jetzt aktuell schon sehr, dass man extrem hedonistisch unterwegs ist.
Ja.
Und halt glaubt immer, jeder ist zu meiner eigenen Bedürfnisbefriedigung da. Und wenn die Person nicht so tut, wie ich möchte, Red Flag, Red Flag. Und da ist meine Grenze. Und ich irgendwie... Also wir haben auch in unserer Beziehung echt mal Missverständnisse oder Themen klären müssen, um herauszufinden, meinst du das so und so? Weil man kennt sie einfach nur nicht. Und es gibt Dinge, die sagen Menschen einfach salopper oder mal ohne darüber nachzudenken, meinen das gar nicht so. Und das Gleiche gilt auch für einen selber. Man sagt sicher auch sehr viele dumme Dinge den ganzen Tag. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, ein bisschen... Toleranter überhaupt auch zu werden wieder. Weil es ist ja, das finde ich auch so interessant, jeder fordert das Thema Toleranz so krass ein, keiner lebt's.
Ja.
Und das ist auch was, das beobachte ich schon auch bei jungen Leuten durch unsere Nachrichten, die wir da eben auch kriegen, schon auch manchmal. Also es ist immer sehr Fehlersuche getrieben, es ist sehr viel, er hat dieses und jenes gemacht.
Aber man kann es auch nicht richtig machen.
Irgendwie kann man das Gefühl nicht richtig machen.
Ja,
also und es gibt, also du weißt das eh, in einer Beziehung hören die Probleme auch nicht auf.
Nein, die kommen erst richtig zum Vorschein.
Das kommt alles, das ist echt nur die kleine Vorschau gewesen am Dating, weil in der Dating-Phase. Weil danach, ich finde ja gar nicht so sehr die Probleme, die jetzt einen anderen betreffen, sondern auch ganz viele Probleme, die einen selber betreffen. Ja,
ich wollte gerade sagen, ich schwöre euch, die Dating-Phase, it's an easy game.
Es ist wolkig und rosa und
erstes
süß.
Jahr Beziehung ist dann was anderes. Nein, ich glaube nämlich, was wir oft und ich glaube deswegen schießen Menschen viel zu früh Dates ab, weil es öffnet sich ein Fenster für sie, wo sie reinluken, so könnte es mit dem Mensch sein. Das löst ein negatives Gefühl in mir aus, ich möchte das nicht, ciao.
Oder es reicht einfach schon, nur das bisschen von dem Mensch zu sehen.
Ja.
Es muss gar nicht mehr sein, aber dann wird es halt auch nie mehr.
Ja, aber es ist halt voll krass, weil ich denke mir dann, also das, was dann nachkommt, da kommen erst recht die Probleme. Also ich habe auch in meinem äußeren Bekanntenkreis jemanden, der mir gerade dazu auch einfällt, der echt immer, wenn er jemanden kennenlernt, am Anfang total intuit ist und idealisiert total. Und ich habe das auch schon thematisiert mit der Person. Du idealisierst diese Menschen immer zuerst und dann geht es genau in die Gegenrichtung und er auf einmal ist diese Person nicht gut genug. Also typisch vermeidendes Beziehungsverhalten. Aber er versucht dann trotzdem ständig mit diesen Menschen in Beziehung zu gehen. Und ich habe dann gesagt, du musst ja selber da einen Mittelweg finden, weil der andere ist nicht in der Verantwortung dafür. Ich meine, klar gibt es Sachen, die dich stören dürfen und deswegen kannst du auch eine Beziehung verlassen. ist voll in Ordnung. Kann man ja sagen, hey, das passt wirklich nicht für mich oder wir leben unterschiedliche Werte, unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Aber manche Sachen sind einfach, jeder Mensch hat seine Issues.
Du ja, wirst jeder niemanden, hat Macken.
Ja, es gibt keinen einzigen Menschen, der mir einfallen würde, wo ich mir denke, mit dem würde ich urleicht leben. Keinen einzigen.
Ich glaube nicht, dass das das ist, wonach die Leute suchen. Ich glaube, die Leute suchen gar nicht einfach. Die Leute suchen the next kick.
Ich habe einfach gesucht und habe jetzt trotzdem meine kleinen Kicks.
Ja, aber es ist doch oft so, dass man sich dann denkt, oh, jetzt wird es irgendwie langweilig. Ah, er ist einfach zu nett. Wir kriegen diese Nachrichten.
Ja, dieses zu nett, das halte ich psychisch gar nicht aus.
Der Typ ist wunderbar oder das Mädel, aber es ist irgendwie, irgendwas fehlt oder man sabotiert es selber so sehr.
Ja, vor allem, man verbeißt sich in Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Ja. Weil zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, das hatte ich vor einiger Zeit bei einer Freundin, die Thematik, wo sie gemeint hat, so, da hat ihr Partner eine schlechte Nachricht, also ihr vielleicht jetzt bald Partner, I don't know, eine schlechte Nachricht bekommen und hat deswegen, wurde emotional etwas kühler. Und ich habe dann zu ihr gesagt halt so, das ist normal. Dass wenn ich eine schlechte Nachricht bekomme.
Und sie hat es auf sie bezogen.
Na, sie hat die Erwartungshaltung ist, naja, es ist jetzt schon wieder so emotional kühler und das taugt
dann. Ach so, sie hat dann das ganze Beziehungsklima gleich gewertet. Okay.
Und ich war so, ja, aber das ist normal. Wenn ich eine schlechte Nachricht bekomme und wir sehen uns am gleichen Abend, bin ich jetzt auch nicht happy-peppy, Leo, und du erträgst das auch.
Wieso? Na, siehst du mal, wie unsicher auch die Leute sind und die nehmen mich da selber überhaupt nicht aus.
Ja, same.
Weil man ist irgendwie so, man ist so von jedem kleinen Pups verunsichert. Und hat das Gefühl, es geht jetzt alles den Bach hinunter, weil es mal ein, zwei Wochen, weiß ich nicht, weniger Kontakt ist auch. Oder ja, man malt sich halt die wüstesten Dinge aus.
Ja, vielleicht teile ich jetzt was sehr Privates. Ich weiß nicht, ob mein Partner das so gut findet.
Jetzt bin ich gespannt.
Naja, aber ich war ganz am Anfang von unserer Beziehung relativ, ich will nicht unstable sagen, weil das klingt dann immer so emotional wahnsinnig, aber ich war schon verunsichert durch das Ganze, weil ich natürlich aufgrund meiner Erfahrungen davor sehr stark geprägt war und mir einfach unsicher war und wollte halt dadurch die Kontrolle haben, indem ich das Beziehungsgeschehen kontrolliere. Und natürlich habe ich beziehungsvermeidend reagiert und bin ihm, glaube ich, auch ein bisschen damit, auf die Nerven vielleicht gegangen, weil ich sehr schnell in diesen, okay, dann keine Beziehung und ich bin weg und blablablub. Und er hat das sehr mit einer Ruhe begegnet und hat mir ein sehr gutes und schönes, sicheres Gefühl gegeben, dass ich mich da drauf einlassen konnte und fallen lassen konnte. Mhm. Ich kann mich nämlich genau daran erinnern, dass wir nach einem Fortgehen mal gestritten haben darüber, beziehungsweise ich habe ein Drama gemacht, er hat es einfach ignoriert und jetzt mich ins Bett gebracht. Über sich
ergehen lassen.
Ja, er hat mich wirklich einfach ins Bett gebracht und er hat gesagt, ich habe den ganzen Weg im Stiegenhaus nur herumgezedert, wie so ein Waschweib, so ein Alter, so herumgenörgelt, whatever, ich weiß es nicht. Er hat mir gemeint, es war unerträglich eigentlich für ihn, aber er hat gewusst, er möchte das einfach, ja, er möchte den Weg gehen. Und jetzt dann im Laufe der Zeit gab es natürlich auch bei ihm einmal einen Moment, wo er emotional, wo es ihm nicht gut ging. Und ich bin dann extra zu ihm gefahren, weil ich mir gedacht habe, hey, irgendwie, glaube ich, wenn ich jetzt nicht fahren würde, wäre das nicht gut für unsere Beziehung im Sinne von, er macht so viel für mich, emotional auch. Und wenn ich das jetzt nicht auch mache, dann hat das für unsere Beziehung im weiteren Erleben eine Auswirkung.
Mhm.
Und ich glaube, das war mir bewusster als ihm, weil er hat das dann Tage später gesagt, dass er unfassbar dankbar ist dafür, dass ich eigentlich in diesem Moment,
dass du da warst,
dass ich gekommen bin. Und ich glaube, dass das oft dieses, das, was wir von anderen verlangen, müssen wir auch bereit sein zu geben.
Ja.
Und die Frage ist oft, können wir überhaupt bereit sein zu geben, wenn wir schon so oft verletzt worden sind?
Ja.
Und ich glaube, für mich war das Heilsame, dieses Beziehungserleben zu haben, weil er mir halt diese Sicherheit gegeben hat und ich auf einmal gemerkt habe, ich will Liebe geben und ich will dieser Mensch sein. Aber man hat ja schon solche Ängste, dass wenn man nur einen Funken zu viel gibt, dass man verliert.
Ja, und ich finde es auch interessant, weil die wenigsten Leute haben, sage ich mal, wirklich so arge Erfahrungen gemacht, dass das rechtfertigt. Ich glaube, es ist oft auch die Angst vor dem Unbekannten. Es ist nicht immer die große Angst, dass wirklich irgendwas Dramatisches passiert, sondern es ist ganz oft auch dieses, ich möchte nicht schon wieder verletzt werden, ich möchte nicht schon wieder das. Ich glaube, es ist auch oft ein bisschen eine infantile Sorge, dass man verletzt wird, aber man wird einfach irgendwann einmal in Beziehungen verletzt. Es ist ganz einfach so, man muss damit ein bisschen auskommen. Auch das ist, dass nicht jeder immer alles richtig machen kann, dass nicht immer jeder so reagiert, wie man es in der Sekunde brauchen würde. Und ich glaube, man muss echt schauen, dass man da bei sich einfach ist.
Ja.
Und es ist voll wichtig, dass wenn jetzt einer in der Beziehung das Gefühl hat, ich würde jetzt wirklich den Partner, die Partnerin echt brauchen und sie ist nicht da. Das glaube ich, wenn sie das summiert, wenn es einmal ist, ist es, glaube ich, okay, irgendwann kommt man drüber weg. Aber wenn sie das summiert, man merkt es. Und dann ist es echt so.
Das können wir mal, ich habe jetzt was für Mama geflüstert. Und zwar, es gibt Studien, die belegen, dass Frauen, also Mütter, die sich in der Schwangerschaft und bei der Geburt von ihrem Partner im Stich gelassen gefühlt haben, sich eher in den ersten 3 Jahren trennen als andere.
Ja, boah, das Thema Geburt, ja.
Also
und Support.
Dieses,
ja.
Und das ist total interessant. Das ist eine Statistik, wissenschaftlich aufgearbeitet.
Ich finde, das Thema einander unterstützen ist auch so individuell, weil ich glaube, man kann auch echt nicht sagen, nur weil ich bei mir dieses und jenes gut tut, tut es auch meinem Partner gut oder meiner Partnerin. Ich glaube, es ist einfach echt so unterschiedlich. Leute brauchen ganz unterschiedlich viel von der anderen Person in Beziehungen. Es ist echt, nicht jeder ist da gleich. Also ich merke das auch in meiner Beziehung. Ich brauche tendenziell, weil ich bei mir auch immer schnell das negative Gedankenkarussell in allen Hinsichten losbricht.
Mhm.
Und ich brauche da immer viel Reassurance. Ich brauche viel Sicherheit. Ich kann mir selber wenig Sicherheitsgefühl geben.
Mhm.
Schätze ich am Andi sehr. Und er braucht das zum Beispiel von mir aus. Er braucht das manchmal, aber er braucht das nicht so oft.
Ja, aber da ist jetzt eine Frage, weil ich habe das Gefühl, dass das Männer generell oft weniger brauchen. Und da frage ich mich, ob es manchmal einfach auch anerzogen ist, dass Frauen eher dazu oder Mädchen eher dazu erzogen werden, hilflos, unter Anführungszeichen gestellt, bitte nicht falsch verstehen. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, man wird eher so erzogen, vorsichtig zu sein, lieber nachzufragen.
10.000 Fragen zu stellen und
genau,
alles zu hinterfragen.
Genau.
Und immer vom Schlimmsten auszugehen. Das
genau.
Ist ja,
und Burschen werden immer so, mach mal.
Wenn man tut, dann sehen wir es eh.
Genau.
Ja.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich so anerzogen ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass
Männer sind auch im Umgang mit Kindern so, also eher so, dass sie Probleme erst dann bewältigen, wenn sie da sind.
Ja.
Und Frauen sehen die Probleme schon, wenn sie noch gar nicht in der Nähe sind.
Ja, das sagt mein Freund immer zu mir. Du siehst Probleme, wo noch keine sind, mach mal einfach. Und dieses Leb mehr im Moment ist auch etwas, was ich ehrlich sagen muss, was er auch stark in mir prägt, warum das mein 2025 Vorsatz wird.
Es ist auch ein bisschen mein Vorsatz. Also ich habe das jetzt aber echt so viel in der Theorie immer gelebt habe in den letzten Jahren. Immer so, es könnte dieses und jenes eventuell sein, es könnte passieren. Und es ist meistens dann eh nicht so schlimm eingetreten, wie man es sich ausgemalt hat. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist nicht nur sozialisiert. Ich glaube, es ist durchaus auch ein bisschen vielleicht was Biologisches. Also wir haben ja doch auch irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also dieses ganze Thema.
Wir sind wichtiger für die Spezies, deswegen müssen wir besser auf uns aufpassen.
Ich bin in dieser, also Frauen und Biologie und woher kommen wir, da bin ich gerade irgendwie drin. Ich lese da gerade auch echt ein interessantes, sehr spirituelles Buch. Ich lese ja eigentlich nicht so spirituelle Bücher. Women Who Run With Wolves.
Ah, das ist gut.
Und es ist, sie ist ja also eigentlich eine PhD und hat trotzdem ein sehr spirituelles Buch geschrieben über die quasi Wild Woman in uns. Und am Anfang habe ich gedacht,
das ist aber gut, das
Buch. Ich habe da schon ein bisschen, es hat resoniert, sage ich mal. Es gibt schon echt Passagen, wo ich mir gedacht habe, ja,
man darf
dieses
sich
Gefühl
was mitnehmen.
Ja, und vor dieses Gefühl kenne ich, das sie da beschreibt. Also dieses, was das Wilde und das Ungezähmte in einem ist, dieses, sie redet ja da mehr auch von dem Urvertrauen, das Frauen einfach oft verlieren in sich und auch in die, dass alles irgendwie einen Grund hat und dass alles irgendwie gut wird und dieses, einfach diese Power, mit beiden Beinen im Leben zu stehen, die haben Frauen irgendwo, also ja, die wird einem wahrscheinlich wirklich aberzogen im Laufe des Lebens. Und ich glaube, Männern eher weniger. Also die haben schon, die haben mehr diese Standfestigkeit im Leben, habe ich schon den Eindruck. Viele, die sind die irgendwie, sie sind nicht so leicht erschüttert von irgendwelchen Lappalien. Und ich glaube, wenn man halt dann wirklich auch schon so, also ich habe schon den Eindruck, während Männer sagen, ich war jetzt wieder auf einem Date, es war so lala, egal, ich gehe mit den Jungs was trinken, sinnieren Frauen dann halt wirklich 3 Stunden beim Spritzer mit den Mädels über dieses schlechte Date? Wo vielleicht ein Mann sagen würde, ja, war halt nix.
Du, beste Geschichte ist jedes Mal, wir haben eh schon mal off the record geredet, wenn wir unsere Boyfriends fragen, wenn wir hören von ihnen, mal der XY hat sich getrennt und wir fragen nach so, was, wie geht's ihm, wie ist es passiert, what happened und ja, nicht so gut, die haben sich getrennt. Ja.
Ich weiß nicht mehr.
Ja, ich weiß, so überhaupt keine Infos, wo ich mir auch denke, okay Leute, ihr müsst ein bisschen mehr kommunizieren. Vielleicht ein bisschen zu wenig Kommunikation, nämlich auch was die Gefühlslagen betrifft vielleicht.
Aber vielleicht wissen sie es auch oder sehen das auch irgendwo, dass es vielleicht für viele nicht immer, also dass nicht drüber reden immer sofort hilft. Ich glaube, man ist da schon sehr, also ich bin da schon sehr, ich habe den Eindruck, ich lege oft mehrmals den Finger in die Wunde, obwohl es vielleicht jetzt nicht unbedingt richtig war, nachzufragen oder so. Aber ich fühle mich dann auch irgendwie blöd, wenn ich nicht nachfrage. Das ist halt auch das Thema.
Ich finde, eine Balance ist wichtig. Ja. Ich glaube, der Mittelweg ist wie immer das Ziel. Ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer Gesellschaft momentan sehr wenig ist, die Balance. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß oder so, sondern es gibt ganz viele Buntschattierungen in der Mitte und da darf auch jeder seine Position finden. Aber für mich ist das irgendwie so dieses, ich habe schon gemerkt, ich möchte einmal ordentlich darüber reden mit Freunden, das schon thematisieren, aber dann zum Beispiel auch ad acta legen, weil zum Beispiel zum 100. Mal die Unsicherheiten durchgehen und ich sage dann halt auch immer, das ist deine Unsicherheit, also ich werde dann richtig so wie so ein Schallplattenspieler.
Es ist einfach
so
oft nicht lösungsorientiert, finde ich, die Kommunikation. Ja. Also das habe ich, merke das ja bei meinem Freundeskreis auch, wenn man dann, wie gesagt, nehme ich mich selber auch überhaupt nicht aus.
Na, null.
Aber ich habe dann auch teilweise das gleiche Problem halt 100 Mal erzählt und hunderte Stunden da irgendwie Redezeit verbraucht. Und es hat sich am Problem genau nichts geändert. Das Problem war dann weiterhin da. Und ich glaube, das ist halt schon auch so ein bisschen das Problem, wenn man sich ständig im Kreis dreht, selber mit den eigenen Gedanken, nie eine Alternative ausprobiert, einen alternativen Lösungsweg geht oder überhaupt nach einer richtigen Lösung sucht oder offen für eine Lösung ist, es wird sich nichts ändern. Es wird sich absolut nichts ändern. Wenn ich den 100. Fuckboy date, in der Hoffnung, oh, die Bad Boys, ich kann mit den Good Guys nicht, die sind mir zu langweilig, aber ich werde einen Bad Boy finden und den mache ich dann brav. Es wird vermutlich nicht passieren. Es wird vermutlich wieder irgendwie eine Enttäuschung werden und es ist vermutlich intelligenter und schlauer, irgendwie einmal sich einen Mensch anzuschauen, der einem eher Gutes will wie Böses.
Ich habe jetzt 2 Sachen, die ich noch gerne erwähnen möchte. Und zwar einmal, das hat mir meine Mama heute erzählt, Wissen ist, dass Tomaten eine Frucht sind. Weisheit ist, dass sie nicht in den Fruchtsalat gehören.
Das stimmt, das stimmt.
Das fällt mir zu dem Thema an.
Ja, das ist auch ein schöner Schlusssatz irgendwie. Ja. Hast du nur, also nur einen Input für die Lauschis zum
ich
Thema
noch,
Männer fassen? Also willst du nur was sagen?
Ich wollte noch eine Sache zwar machen, Sachen machen, nein, eine Sache sagen, weil ich war auf einem Workshop vor einigen Jahren. Das ging um das Thema Muster durchbrechen. Und da ging es jetzt nicht um Beziehungsmuster, sondern auch eigentlich sogar familienbezogen mehr, so weil man in familiären Konstrukten ja auch oft immer wiederkehrende Muster hat. Und das war ein Workshop mit einem Professor, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, I'm so sorry for that, aber der hat auf jeden Fall gesagt, es dauert extremst lange, bis man einmal anders reagiert.
Mhm.
Und dieses anders reagieren oder agieren, kann man nur selber steuern. Und das heißt zum Beispiel, wenn man in der Kommunikation immer das Gefühl hat, man findet sich im gleichen Kreis, muss man wirklich aktiv was komplett anderes machen, weil durch das Erstaunen von, in dem Fall waren es ja Menschen, die sich kennen, das Erstaunen dadurch, dass du mal was anders machst, wird das beim anderen klingeln und erkannt werden, oh, wir befinden uns in einem Muster. Sonst wird es ja oft nicht erkannt.
Ja.
Das heißt, ganz blöd gesagt, irgendwie zum Beispiel, wenn man das Thema hat mit dem Geschirrspüler, dass man immer sich ärgert, dass der andere ihn nicht ausräumt, aber man räumt ihn dann immer wütend aus und ist dann sauer auf der Couch. Blödes Beispiel. Einfach
nein, das ist gar kein blödes Beispiel. Ich glaube, es betrifft sehr viele Menschen.
Ja, aber dass man das komplett anders macht, indem man zum Beispiel einfach den Geschirrspüler einfach entweder nicht ausräumt oder zum Beispiel einfach das Geschirrspüler-Inlay auf den Tisch stellt, einfach komplett konträr, aber einfach auch nicht an schlechte Laune hat, weil es so ist, sondern einfach mal anders regelt und dann verändern sich Dinge. Und sogar dann, hat er gesagt, dauert es, glaube ich, 3 bis 7 Mal, musst du das machen, dass es sich in deinem Gehirn auch was verändert.
Ja, es ist auch so schwierig, aus eigenen Mustern auszubrechen. Es ist so schwierig, weil man es einfach gewohnt ist.
Und ich glaube, deswegen ist dieser Trend No-Dating eigentlich gut, weil du veränderst etwas dadurch und veränderst vielleicht auch ein bisschen den Mechanismus, den du sonst begehst.
Ja, und also ein bisschen Vogelperspektive wieder auf die eigenen Dating-Muster zu kriegen, ist, glaube ich, auch mal nicht so schlecht.
Ja.
Es ist ja immer lustig, weil auch wenn man, also wenn wir jetzt über Dates reden, die wir zum Beispiel, keine Ahnung, vor 8, 9, 10 Jahren gehabt haben, so in unseren anfangs Mid-20s, da haben wir jetzt eine ganz andere Meinung dazu, wie in der Sekunde, wo wir in dieser Situation waren.
Natürlich.
Da war das der Angebetete und der Dream, also der war perfekt und den haben wir uns eingebildet, der musste sein, dieser Typ. Und heute denken wir uns so, ja, war eh lieb, hat nicht sein müssen und wir hätten einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Aber es muss ein bisschen Vogelperspektive, glaube ich, insofern auch passieren, dass man den anderen dann mal wirklich so sieht, wie er vielleicht ist. Dass man mit irgendeinem Charakterzug halt eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Hey, ich bin irgendwelchen Typen nachgelaufen, die echt krasse Globetrotter waren. Ich reise selber gerne, aber ich habe immer gewusst, ich kann mit so einem auch nicht zusammen sein, der heute da, morgen da in einer 7er-WG wohnt. Das war überhaupt nicht das, wo ich hin wollte. Ich habe das auch gewusst, aber ich habe es irgendwie verdrängt. Und heute denke ich mir, ja.
Aber ich glaube, wir würden das Gleiche, wenn wir jetzt noch 10 Jahre in die Zukunft gehen, würden wir das Gleiche über die heutige Situation sagen, dass wir zum Beispiel du es anders machen würdest, mit wie die Familienplanung entstanden ist, whatever. Ich würde vielleicht sagen, ey, ich würde das anders machen, wie meine Beziehung zu dem Zeitpunkt verlaufen ist. Ich glaube, durch die Jahre und durch auch den Erfahrungsschatz, den man halt doch dann bekommt.
Die Weisheit,
dass man die Tomate nicht in den Fruchtsalat gibt, ist einfach, ich glaube dadurch, wobei habe ich jetzt Faden verloren? Wurscht. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass einem das immer eine Veränderung stattfindet. Und ich glaube, das ist ja gut. Am Ende des Tages.
You live and you learn.
Genau. Das ist ein guter Schlusssatz. Das ist mal ein Schlusssatz hier.
Probiert das Thema Männerfasten gerne mal aus. Also die Leonie hat es lange probiert. Ich habe es, glaube ich, auch eher. Ich glaube, ich habe mir es jetzt nicht effektiv vorgenommen, aber ich habe sehr lange datelose Phasen gehabt. Und nach einer Zeit hat es sich immer so ein bisschen wie eine angenehme Auszeit, wie ein Selbstläufer angefühlt. Ich habe dann immer gedacht, oh, das waren jetzt eigentlich entspannte 3 Monate. Was war anders? Ah ja.
Das nimmt dann auch viel Zeit.
Ja. Das ist auch wahr.
Das ist vielleicht der
Schlusssatz. Schon echt. Man verplempelt viel Zeit auf Dating.
Ich sage oft wegen dem Schlusssatz, aber ich sage jetzt einfach mal Bussi Baba. Ja.